Stoiber angezettelt hat, nachdem die magische 5-Millionen-Grenze der Arbeitslosigkeit überschritten worden ist. Schröder sei mit seiner Politik, die diese Arbeitslosigkeit zu verantworten habe, der Totengräber der Nation, weil dies lädt Leute ein, die Faschisten zu wählen. Arbeitslosigkeit gleich Faschismus, gleich Übergang zum Faschismus, ist natürlich ein Quatsch. Das hat in der Weimarer Republik nicht gestimmt und das stimmt heute genauso wenig. Aus Arbeitslosigkeit, aus der Tatsache, dass ein Mensch von einem Betrieb auf die Straße gesetzt worden ist, jetzt nicht weiß, wovon er sich und seine Familie ernähren kann, vielleicht sogar schon in ALG II reingerutscht ist und es da erst recht nicht kann, daraus folgt nicht Faschismus, daraus folgt alles Mögliche. Je nachdem, wie dieser Mensch seine Lage einschätzt, folgt was anderes daraus. Wenn er sie richtig einschätzt, wenn er sagt, das ist der Grund, dass ich mir endlich mal meine Vorstellungen über Kapitalismus ein wenig zurechtrücke, mal ein bisschen aufräume, dann stimmt ja wohl eins nicht, dass Lohn und Profit verträglich sind, wie es die Gewerkschaften mir seit 45 zu erklären versuchen. Das ist wohl nicht der Fall. Also kann ich nicht darauf setzen, dass ich als Lohnarbeiter lebenslang mich abracke und dann irgendwas davon habe. Habe ich nichts von. Also werde ich ein Kritiker des Systems der Lohnarbeit. Das folgt aus der richtigen Einschätzung raus. Aber leider ist die richtige Einschätzung auch nicht notwendig mit der falschen Lage verbunden. Dafür gibt es ja Schule und dafür gibt es öffentliche Propaganda, sodass der eine Mensch sagt, ich als Christ sehe die Sache so, die Arbeitslosigkeit ist eine Bestrafung für meine Sünden. Was geht der geht in die Kirche und betet? Was sagt ein anderer, der sagt, das ist ein Beleg dafür, dass die Gewerkschaft nichts taugen und wird zum falschen Gewerkschaftskritiker. Und dann gibt es schließlich einen, der sagt, daran sieht man es mal. An der Arbeitslosigkeit sieht man es, dass die regierenden Politiker ihren eigentlichen nationalen Auftrag, den Deutschen Arbeit zu geben, dass die dem nicht nachkommen, dass die daran, dass sie diesem Auftrag nicht nachkommen. Das ist eine nationalistische Betrachtungsweise der eigenen Lage. Und nur wer diese Lage so nationalistisch, falsch nationalistisch für sich zurechtlegt, ist falsch. Die Politiker wollen keine Arbeitsplätze schaffen. Die wollen Bedingungen fürs Kapital schaffen und erwarten sich unter Umständen davon, dass da der ein oder andere Arbeitsplatz abfällt. Nur wer so nationalistisch seine Lage falsch deutet, seine Arbeitslosigkeitslage falsch deutet, der kommt in den Agitationsbereich, Überzeugungsbereich der NPD. Und dass das ziemlich viele sind, na, das liegt daran, dass offensichtlich die nationalistische Agitation, die für die Kleinkinder in einem Kindergarten und für die Großkinder in der Schule beginnt und auch an der Universität nicht aufhört, ziemlich erfolgreich ist. Den anzugreifen ist übrigens der einzige vernünftige Kampf gegen Demokratie und Faschismus. Kritik des Nationalismus. So muss es anfangen.
Ja, wie soll denn auch ein normaler Mensch, der nicht in bestimmten Zusammenhänge einblickt hat, die Kapitalismuskritik von Münzfering verstehen, wenn er das sagt, es kann nicht angehen, dass das Kapital sich im Ausland investiert und hier die Leute quasi verarmt. Ja, die Kritik, die gab es ja schon mal, also so 60 Jahre vorher, am Kapital und so. Und wie soll sich da jemand einen Reim drauf machen? Was ist da die Kritik von Münzfering? Ja. Da ist es doch das, was Sie gesagt haben, dass das Kapital sich. Da sagt er doch nichts anderes als das, was Sie gesagt haben in Ihrem Vortrag. Ja. Dass er eben, dass das Kapital sich hier zu investieren hat und fürs, Wohl hier zu sorgen hat.
Ich messe. Das ist die falsche, ich sag's mal theoretisch, die moralische Kritik des Kapitalismus. Übrigens darin liegt die Nähe der Münzfering'schen Antikapitalismuskritik zur faschistischen Kapitalismuskritik. Das ist eine moralische Kritik. Moralisch heißt Folgendes. Ich gucke mir nicht an, was der Kapitalismus ist, was Kapitalisten treiben, was ihre Zwecke sind und wie sie sie durchsetzen, sondern ich messe den Kapitalismus immer an Aufträgen, die sie gar nicht haben, sondern die ich für wünschenswert halte. Ich sage, der Kapitalist, die vergehen sich an ihrem eigentlichen Auftrag, Arbeitsplätze zu schaffen. Da ja, lache ich mich ja tot. Seit wann ist es der Auftrag des Kapitalisten, Arbeitsplätze zu schaffen? Der macht Gewinn und braucht dafür rentable Arbeitsplätze und die schafft er sich und alles, was unrentabel ist, das wird halt abgeschafft. Bums aus, so geht's. Aber wer sich einleuchten lässt, gerade deutsche Kapitale hätten doch eine Verantwortung für deutsche Arbeitsplätze. Wer also dieses nationalmoralische Vorurteil an das Kapital heranträgt und sich überhaupt nicht dafür interessiert, was Kapitalismus ist, ja, der glaubt Mündefering.
Der glaubt sich selber natürlich nicht. Das ist dann nur das Minutenstückchen Wasserglas.
Ja, das ist immer die Schwierigkeit.
Ich stelle mir vor, ja, in irgendwelche semifaschistisch-demokratischen Maßnahmen folgen zu lassen, sondern ja, ich glaube, es war wirklich nur gedacht als ein bisschen Propaganda, Moral, Moralfrei, ganz kurzfristig und die SPD nationalistisch wieder zusammenzuschließen für eine NRW quasi. Aber es war ja bezeichnet, damit nicht in keinster Weise irgendetwas, auch nur eine populistische Gesetzesreformgeschichte verbunden war, sondern es war nur die Sprüche machen.
Naja, also eine der ersten Gesetzesmaßnahmen, die Sie haben folgen lassen, ist die Absenkung der Körperschaftssteuer fürs Kapital. Schlicht antikapitalistisch. Aber ich würd dem Recht geben, ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde so sagen, die SPD hat natürlich mitgekriegt, dass sie abschifft, dass ihre Wiederwahl im Jahre 2006 unsicher ist, dass die Wiederwahl in der NRW unsicher ist, und sie hat sich einen Reim drauf gemacht. Und der Reim, den die SPD sich darauf gemacht hat, heißt: Die Bürger verstehen unsere Politik nicht. Die lasten uns glatt die Arbeitslosigkeit an, die doch gar nicht auf unser Konto geht. Wir haben doch zur Bewältigung der Arbeitslosigkeit alles getan. Wir haben doch Vorleistungen erbracht in Sachen Volksverarmung. Noch und nöcher. Und jetzt müsste doch bitte schön das Kapital, das Deutsche zumal dran sein und diese verbilligten Arbeitsmenschen auch wieder neu einzustellen. Und das machen sie einfach nicht. Also wer hat Schuld an der Arbeitslosigkeit? Nicht wir, sondern das Kapital. Also ihr könnt uns wieder wählen, weil wir sind es gar nicht. Das ist die wahlpopulistische Schuldfrage, die da gewählt wird. Ansonsten stimmt das. Deswegen würde ich sagen, folgt natürlich auch praktisch nichts oder kaum was draus. Bislang wenigstens. Ich wollte noch, ehe ich es vergesse, für diejenigen, die das Thema vertiefen wollen, darauf auf zwei Bücher verweisen. Zum einen gibt es eine Faschismuskritik, die ich für richtig halte. Das ist das Buch, wo auch der Peter Decker mitgearbeitet hat, Decker, Hecker, der Faschismus. Und das zweite ist ein Buch von mir, das ist, glaube ich, da vorne auch noch ein bisschen, beides ist, glaube ich, da vorne noch da. Alles bewältigt, nichts begriffen. Das ist eine Schulbuchuntersuchung, wo ich nachgewiesen habe, dass die deutsche Nachkriegserziehung zum Thema, dass der deutschen Nachkriegserziehung zum Thema Faschismus kein Wort zu glauben ist, dass sich das alles, was da drin steht, nur auflöst in Reklame für Demokratie und in sonst nichts. Also die beiden Bücher empfehle ich, aber das soll die Diskussion nicht abbrechen. Ja. Sie Sie haben zwei Fragen in eins geworfen. Sie haben die Frage gestellt, was könnte ich mir an vernünftiger Gesellschaft vorstellen? Und Sie haben diese Frage gleich so formuliert, ob ich mir vorstellen könnte, dass das mit richtigem Gebrauch politischer Macht zu bewerkstelligen sei. Auf die erste Frage könnte ich Ihnen kurz was erzählen. Das ist ganz einfach. Und da sind wir uns wahrscheinlich auch sehr schnell einig. Ein Gemeinwesen, das nicht lebt von dem Abrackern fürs Geld, wo immer nur rauskommt, die einen werden immer reicher, die anderen immer ärmer. Also den Gegensatz in der Ökonomie abschafft, wo sich die Menschen nur zu dem Zwecke zusammentun, dass sie es sich besser gehen lassen wollen, dafür die Arbeit organisieren. Das ist ganz einfach, das ist das, was ich mir vorstelle, so simpel ist das. Dafür braucht es keine politische Macht, dafür braucht es überhaupt keine Macht. Dafür braucht es bloß die Einigung auf dieses Ziel und sich mit verständigen Menschen darauf zu einigen, das fällt, glaube ich, sehr einfach, und dann daraus abzuleiten, wie die Arbeit organisiert wird, sodass der Mensch möglichst viel Freizeit hat, was ja angesichts der Produktivgradsteigerung heutzutage ein Kinderspiel ist. Aber politische Macht, über wen soll die denn bitteschön ausgeübt werden, die politische Macht? Politische Macht heißt da immer, da sind welche, die Macht zu spüren bekommen müssen. In einem Gemeinwesen, wo sich alle einig sind, ist nach innen schon mal Quatsch. Und nach außen, da haben Sie eigentlich, muss ich eigentlich dasselbe machen. Wenn ich die politische Macht nach außen einsetze, dann muss ich doch sofort wieder von meinem Standpunkt, den Leuten soll es gut gehen, Abstriche machen und sie in den nächsten Krieg hetzen. Also außenpolitische Macht einsetzen, gerade Außenpolitik machen. Das ist doch der große Fehler, den die Sowjetunion gemacht hat. Das einzig Vernünftige, was die weiter hätten machen müssen nach ihrer Revolution, überall dort, wo so ein bisschen sich an Kommunismus auch noch regt, zu sagen, weiter so Jungs, hier kriegt ihr über die Grenze geliefert Geld, was ihr alles braucht, um da auch die Revolution zu machen. Was haben sie gemacht? Politik haben sie gemacht. Sie haben ihre politische Macht nach außen eingesetzt und haben gute Beziehungen zu Staaten, zu Herrschaftsformen hergestellt. Und je nachdem, wie gut die Beziehungen zu Herrschaftsformen waren, mussten immer die Kommunisten da die Klappe halten. Also, das geht nicht. Das ist nicht ganz einfach, was ich jetzt sage, weiß ich auch. Aber nach innen, die Vorstellung ist, glaube ich, sehr einfach. Dass das anderen Staaten nicht gefällt, stimmt. Da muss man dafür sorgen, dass die auch keine Chance haben, dass es bei denen genauso gut läuft. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn Sie sagen, ja, wie soll denn das gehen, sage ich, naja, indem man zum Beispiel den Leuten ihren nationalistischen Kopf wäscht. Das ist der erste Schritt, der allererste Schritt. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass man sagt, was, das sei hier nicht die wahre Demokratie, was für eine Herrschaft wollt ihr denn? Ihr wollt Herrschaft? Hochinteressant. Nix da. Das fängt mit diesem kleinen Brötchen an. Das ist, dem muss man nur anfangen, um dahin zu gelangen. So einfach und so schwer. Ja, aber es ist doch ein Riesen... Bitte.
Ich habe doch gar nichts dagegen, bei Deutschland zu reden.
Ich glaube, auf den Gedanken, ich hatte die 68 im Kopf. Und,
aufpassen, hier steht einer. Aufpassen, hier steht einer. Ich will nur mal... Zu den 68ern kann man gleich noch was sagen. Man kommt doch aus dem Kontext der deutschen Nation nicht raus, ist Ihr zentrales Argument. Was wollen Sie damit sagen? Es ist richtig, der Hinweis, dass ich nicht einfach so die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen kann, dass ich nicht heute sagen kann, die deutschen Gesetze gelten für mich nicht, ich erkläre mich hier für staatenfrei. Das geht nicht. Das ist richtig. Da muss ich irgendwie versuchen, zu Rande zu kommen. Aber deswegen stolz auf Deutschland zu sein, und das ist der Nationalismus, fällt mir überhaupt nicht ein. Wenn ich sage, diese Gesetze, ich komme ihnen leider nicht aus, unterstellt ja immer schon die Kritik. Das gesamte Gesetzeswesen lebt ja von Schutz von Privateigentum und Privateigentümern, Eigentum und Person. Das kritisiere ich. Dass ich mit der Kritik es nicht gleich abschaffen kann, das stimmt. Also im Kontext der deutschen Nation heißt ja nicht, ich muss seine Maßstäbe mir zu eigen machen und darf nichts dagegen sagen. Im Gegenteil. Und die Frage, die Sie aufgeworfen haben, ist in der Tat vollkommen korrekt. So übersetze ich mal Ihren Hinweis. Wie kritisiert man Nationalismus? In der Tat. Ich hatte, wenn wir irgendwie früher fertig gewesen wären, hätte ich dazu auch noch einen eigenen Beitrag machen können. Das finde ich sehr wichtig, dass man sich in all den Abteilungen, in denen man sich bewegt, da, wo man es immer wieder mit Varianten des Nationalismus zu tun hat, sich genau überlegt, so wie geht jetzt die Kritik eigentlich? Wie geht der Spruch? Wie geht die Kritik des Spruches, ich bin stolz auf Deutschland? Wie geht die Kritik an den Spruch, die Ausländer nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg? Oder gleich an der faschistischen Variante, Deutschland den deutschen Ausländer raus. Wie geht die Kritik da dran? Statt immer nur zu sagen, oh, das sind die Faschisten. Mit den Faschisten, mit den Hartgesottenen will ich darüber auch gar nicht streiten, das ist nicht mein Punkt. Aber ich weiß auch, dass die anderen Deutschen das Zeug auch irgendwie schon halb oder dreiviertel oder ein Viertel im Kopf haben. Mit denen will ich darüber streiten. Und das ist richtig. Da muss man sich genau überlegen. Aber das wäre eine extra Abteilung, sich mal vorzunehmen, wie geht jetzt da eine saubere Kritik, die Menschen überzeugt? Das ist eine Sache, ich fand das gut mit Deutschland. So ein Quatsch. Das muss man herauskommen. Also das habe ich nur unterstrichen als Notwendigkeit. Ja, das ist nicht ganz einfach, das zu kritisieren. Vor allen Dingen, weil man ja auch erstmal bei sich selbst ein bisschen aufräumen muss. Was war jetzt, habe ich die Sachen mit den 68ern vergessen. Können Sie mir mal sagen?
Schuld ist ja auch mobilisiert.
Ja. Ja, ja. Das sind pure nationalistische Sachen. Ja.
Was ich mitmachen wollte, ist, dass natürlich auch die Machterhalt eingesetzt wird. Klar.
Nicht nur Machterhalt, sondern Macht ist ja immer nur der gesamte Gewalthaushalt als Mittel für. Ne? Wirtschaftswachstum, Ausdehnung der Souveränität, Weltgeltung etc. Dafür wird Macht eingesetzt. Ja. Ja. Ich will noch, weil Sie das eben mal wiederholt haben, Schuld ist dieses Schuldanerkenntnis, ist purer Nationalismus. Da erinnere ich mich noch an eine Lehrveranstaltung, wo ich auch über das Thema Faschismus hatte. Und wo denn die frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten da saßen und erzählt haben, dass wie fürchterlich es in Bergen-Belsen war und dass sie ein für alle Mal Verantwortung für deutsche Schuld übernehmen, etc. Und dann meldet sich ein junger Student und sagt, sagt mal, ihr seid doch Antifaschisten. Ihr seid doch Kritiker des Faschismus. Wieso wollt ihr als Kritiker des Faschismus Verantwortung für die Taten von Faschisten übernehmen? Spinnt ihr? Stimmt. Das stimmt. Darauf kommt man nur, wenn man die politische Differenz zum Faschismus für geringer erachtet, als die Identität des Deutschen heute mit dem Deutschen damals. Und das ist die Begründung für das, was wir gesagt haben. Deswegen ist das ganze Zeug nichts als Nationalismus. Egal, ob jetzt nur geheuchelt oder ernst genommen. Ja, die 68er waren da nicht gut. Also ich habe neulich nochmal Dutschke reden gehört, der hat den Faschismus reduziert auf die Ewiggestrigen. Der hat überall, das war auch damals die Geschichte, überall haben sie alte Nazis im Militär, in der Justiz, in der Wissenschaft entdeckt und haben drauf gezeigt. Das ist Faschismus in der Demokratie, weil die immer noch überlebt haben. Und statt zu fragen, wieso können denn die im Militär, in der Verwaltung, im Justizwesen, in der Wissenschaft einfach ihr Zeug weitermachen? Was sagt denn das über Demokratie aus? Die Frage haben sich nicht gestellt. Und das wäre die Entscheidung gewesen. Und zu der wollte ich heute was sagen. Ich glaube, dann machen wir einfach mal Schluss. Okay.